Deutschlandfunk, der Tag.
Was tun Politikerinnen und Politiker, wenn sie ein demokratisches System aushebeln wollen? Sie gehen fast immer ähnlich vor. Sie bringen Medien auf Linie und sie machen sich das Justizsystem eines Landes gefügig. Dann regiert es sich unwidersprochener. In Italien ist Ministerpräsidentin Giorgia Meloni jetzt mit ihrer Justizreform gescheitert. Eine Mehrheit bei einer Volksabstimmung stimmte dagegen. Eine Niederlage also für die sogenannte Postfaschistin Meloni, und es stand nach Ansicht vieler Beobachter viel auf dem Spiel. Giuseppe Conti, zum Beispiel früherer Ministerpräsident des Landes, heute in Opposition zur Regierung Meloni, sparte, als das Ergebnis dann bekannt wurde, die Niederlage für Meloni nicht mit Emphase.
Ein neues Zeitalter bricht an. Ein neuer politischer Frühling, in dem die Bürger Protagonisten sind.
Unsere Korrespondentin in Rom erklärt uns gleich, weshalb gerade junge Abstimmende mehrheitlich gegen Melonis Pläne stimmten. Und dann hören wir die Einschätzung des deutschen Staatsoberhauptes Frank-Walter Steinmeier. Er findet, mit Blick auf den Iran-Krieg, den Israel und die USA führen:
Dieser Krieg ist nach meinem Dafürhalten völkerrechtswidrig. Es gibt wenig Zweifel daran, dass jedenfalls die Begründung mit einem unmittelbar bevorstehenden Angriff auf die USA nicht trägt.
Interessant ist, wem Steinmeier damit widerspricht und auch an welchem Ort er das heute gesagt hat. Mehr dazu in den kommenden Minuten. Das ist der Tag am Dienstag, den 24. März, und ich bin Tilko Gries. Hallo. Giorgia Meloni regiert seit bald 3,5 Jahren Italien. Und sie und ihre 3-Parteien-Koalition wollten die Justiz im Land reformieren, und manche argwöhnten, damit wollten sie die italienische Justiz politisch gefügig machen. 53% ungefähr der Abstimmenden sagten in einer Volksabstimmung nun aber nein.
Die Bürger haben entschieden und wir respektieren wie immer ihre Entscheidung. Wir bedauern natürlich die verlorene Gelegenheit, Italien zu modernisieren.
Damit räumte also die Ministerpräsidentin ihre Niederlage ein. All das beobachtet für uns Lisa Weiß in unserem Studio in Rom. Lisa, grüß dich.
Hallo.
Sag uns doch zuerst einmal, warum war diese Volksabstimmung gesetzlich überhaupt notwendig?
Weil es um eine Verfassungsänderung da geht. Und Verfassungsänderungen müssen in Italien durch ein Referendum bestätigt werden, außer sie bekommen schon eine 2/3-Mehrheit im Parlament. Und obwohl diese Justizreform schon durch beide Parlamentskammern gegangen ist, auch mit einer satten Mehrheit, hat es eben für diese 2/3-Mehrheit nicht gereicht. Und deswegen mussten die Italienerinnen und Italiener dann abstimmen oder durften abstimmen, sagen wir es lieber so. Und ich glaube, Giorgia Meloni hätte sehr gerne darauf verzichtet.
Wahrscheinlich, denn sie stand ja hinter der Reform. Welche Inhalte, ich glaube, das müssen wir auch nochmal aufschlüsseln. Also du kannst uns ja mal sagen, welche Inhalte dahinter steckten und wie das dann komprimiert wurde, wahrscheinlich zu einer Frage auf dem Abstimmungszettel.
Also, ich glaube, man muss es ein bisschen anders aufdröseln. Zum einen, dass es eben um die Trennung von der Laufbahn von Richtern und Staatsanwälten ging. Also wer Urteile fällt, der darf danach nicht irgendwann eine Anklage erheben. Das ist in Italien möglich, dass man da wechselt zwischen den Karrieren, aber es kam jetzt auch nicht so häufig vor. Und zumindest in den Köpfen der Leuten wurde es ganz oft auf diese eine Frage reduziert. Aber die Justizreform ist eigentlich noch viel, viel mehr. Also es hätte Änderungen bei der Selbstverwaltung geben sollen. Und das ist jetzt super kompliziert, und alle Juristinnen und Juristen bitte ich schon mal vorher um Entschuldigung, weil ich das mit Sicherheit nicht juristisch korrekt jetzt ausdrücke, aber sehr vereinfacht. Es sollte sich zum Beispiel ändern, wie in Zukunft Menschen bestimmt werden, die eben darüber entscheiden, wer als Richter oder Staatsanwältin eingestellt wird und wer eben dann auch Karriere macht. Und da war eben die Befürchtung, dass eben diese Änderungen, es gibt noch viel, viel mehr, dazu beigetragen hätten, dass eben der Einfluss der Politik auf die Justiz eben viel größer geworden wäre. Während jetzt Meloni und die Regierung gesagt haben, nee, wir wollen damit irgendwie nur politische Voreingenommenheit in der Justiz verhindern, weil die ganzen Toghe Rosse, also diese roten Roben, gibt es da ja, also Staatsanwälte und Richter, die eben aus ihrer Sicht linke Ansichten vertreten und eben nicht unabhängig sind. Das war so eigentlich der Kern der Justizreform. Aber bei dieser Abstimmung ging es dann am Ende noch um was ganz anderes. Es wurde nämlich irgendwie zu einer Abstimmung über die ganze Regierung und auch ein bisschen über die Regierungspolitik Melonis.
Mhm. Inwiefern?
da gibt es mehrere Gründe dafür. Zum einen ist es so, dass Meloni sich am Anfang wirklich bei dem Wahlkampf zurückgehalten hat, so ganz vornehm als Ministerpräsidentin und sich da so ein bisschen rausgehalten hat. Da hatte aber auch in den Umfragen diese Justizreform einfach noch eine satte Mehrheit. Also da dachte man, das geht locker durch. Und dann hat sie am Schluss aber festgestellt, oh, es wird gerade ein bisschen knapper und hat dann angefangen, selbst Wahlkampf zu machen und wurde da auch zum Teil ziemlich polemisch. Also sie hat irgendwie gesagt, wenn diese Reform nicht durchgeht, dann kommen irgendwie Pädophile oder Vergewaltiger wieder auf freien Fuß und hat irgendwie solche Szenarien konzipiert. Und ich glaube, das wurde ja zum einen von einigen potenziellen Wählerinnen und Wählern übel genommen und zum anderen hat das, denke ich, auch dazu geführt, dass das eben noch mehr mit ihrer Person verknüpft worden ist. Und der zweite Punkt in dem Zusammenhang ist, dass man sich auch anschauen muss, woran das jetzt lag, dass eigentlich das Nein gewonnen hat, wenn man das so sagen kann, also dass diese Justizreform nicht kommt. Das lag zum einen daran, dass sehr viele junge Menschen abgestimmt haben und dass die mit Nein gestimmt haben hauptsächlich, also die 18- bis 34-Jährigen. Und zweitens, wobei sich das auch überschneidet, dass viele NichtwählerInnen abgestimmt haben. Also Menschen, die sich eigentlich überhaupt nicht mit den Parteien in Italien identifizieren können und deswegen irgendwie bei Wahlen gar nicht auf die Idee kommen, zur Wahl zu gehen, weil sie sagen, ja, also wen soll ich hier wählen? Die Parteien sind ja alle richtig doof. Und für diese Menschen war das jetzt eine Gelegenheit, nicht für eine Partei stimmen zu müssen, also nicht für etwas stimmen zu müssen, sondern einfach nur mit ihrer Stimme ihre Unzufriedenheit ausdrücken zu können. Und das haben sie eben ganz offensichtlich genutzt. Und dann gab es noch die Leute, die auch gesagt haben, naja, also so Wahlen eigentlich, ich finde keine Partei. Aber jetzt geht es gerade um die italienische Verfassung. Und ich möchte verhindern, dass irgendwie Italien wirklich sich grundlegend ändert, dass Italien vielleicht sogar ein zweites Ungarn wird. Und das alles, denke ich, hat dazu geführt, dass das Referendum so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist.
Das ist doch wirklich interessant, Lisa. Denn also wenn ich das richtig im Kopf habe, dann gibt es viele Politikwissenschaftler, egal in welchem Land, die sagen, solche Volksabstimmungen, die können dazu dienen, die Systematik und die Funktionsweise eines Parteiensystems auch zu korrigieren. Die Art und Weise, wie Menschen abstimmen, das liegt manchmal quer zu den normalen Wahlen. Und das, was da jetzt passiert ist in Italien, das hört sich ja genau so an. Also sozusagen als ein Korrektiv zu den sonst üblichen politischen Abläufen in einem Land, wie hier Beispiel Italien.
Ja, genau. Also das ist total so. Und ich glaube, was auch noch in diesem Fall dazu kam, war, dass diese Justizreform so kompliziert war, ich habe es ja schon angedeutet, dass eigentlich, ganz ehrlich gesagt, ein Großteil der Menschen, die da zur Wahl gegangen sind, überhaupt nicht richtig verstanden haben, über was sie im Detail abstimmen. Das ist jetzt nicht nur eine Vermutung von mir, sondern das haben auch wirklich Menschen zugegeben, mit denen ich gesprochen habe und auch Menschen, die, sage ich normalerweise schon, echt sich für Politik interessieren. Aber also ich habe mich da natürlich jetzt eingearbeitet und ich habe auch irgendwie einen halben Tag damit verbracht, wirklich zu versuchen zu verstehen, was da jetzt genau passiert und welche Auswirkungen das hat. Und ich könnte jetzt auch noch eine Viertelstunde drüber dozieren, über wie jetzt dieser Rat zusammengesetzt wird, um den es da geht und welche Auswirkungen es hat, das will keiner hören. Aber für mich war das wichtig, um es zu verstehen. Und ich glaube aber, dass sich diese Mühe eben viele Leute nicht gemacht haben, weil sie einfach nicht die Zeit dafür haben, weil sie auch was anderes zu tun haben. Und dass es auch deswegen ja wirklich um grundsätzliche Politik ging und um so ein Korrektiv ging.
Du hast die Altersgruppe der 18- bis, ich glaube, 34-Jährigen erwähnt, genau, die mehrheitlich oder sehr deutlich auch dagegen gestimmt haben. Schauen wir mal beispielhaft auf diese Altersgruppe. Welche Motive machst du aus, weshalb sie das Kreuz so gesetzt haben, wie sie es gesetzt haben, mehrheitlich?
Muss man jetzt sozusagen zwei Sachen unterscheiden. Zum einen, warum die sich jetzt gerade geärgert haben und zum anderen, warum es da grundsätzlich viele Menschen gibt, die sagen, finde ich nicht gut. Zum einen hat, glaube ich, denke ich, viele ganz konkret geärgert, dass bei diesem Referendum es nur möglich war, am Hauptwohnsitz abzustimmen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen lächerlich, aber man muss wissen, dass es in Italien Briefwahlen nur gibt, wenn man im Ausland wohnt und dort auch gemeldet ist. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise in Bozen studiere und aber eigentlich aus Palermo komme, dann muss ich nach Palermo zurück zum Wählen. Und das kostet natürlich, weil das ganz viele Leute machen müssen. Und genauso wie wenn ich junge Berufstätiger bin und zum Beispiel jetzt eigentlich quasi aus der Gegend von Neapel komme und aber jetzt in Turin Arbeit gefunden habe, um einfach irgendwelche Beispiele zu nehmen. Und außerdem ist da auch noch wichtig, es ist nicht so einfach wie bei uns, dass man jetzt den Hauptwohnsitz mal schnell ummeldet. das System ist in Italien ein bisschen anders. Da hängt sehr viel dran, auch teilweise mit, wo ich zum Arzt gehen kann, was wie wo passiert. Und es ist sehr unüblich, dass man jetzt als Studentin oder als jemand, der einfach nur ein Jahr irgendwo anders arbeitet oder zwei, dass man dann wirklich das auf sich nimmt und seinen Hauptwohnsitz ummeldet. Und das, denke ich, hat eben viele dieser jungen Menschen erstmal geärgert, dass sozusagen die Regierung gesagt hat, nee, ihr könnt da nicht wählen, wo ihr gerade wirklich lebt, sondern ihr müsst da zurück. Ich denke, das hat schon auch so ein bisschen was dazu beigetragen.
Aber lass mich da kurz nachfragen, das waren jetzt keine Sonderregeln für diese Abstimmung, die gelten sonst auch, oder?
Nee, jein. Also prinzipiell ist es schon so, dass man da wählen muss, wo sein Hauptwohnsitz ist, aber es gab in letzter Zeit mehrmals schon Wahlen oder beziehungsweise Abstimmungen, bei denen es möglich war, auch dort zu wählen, okay, wo man wirklich wohnt. Und das hat die Regierung in diesem Fall nicht erlaubt. Und da gab es eben auch von Teilen der Opposition und eben von vielen jungen Menschen die Kritik, das haben die jetzt extra gemacht, weil sie hoffen, dass wir dann einfach nicht so viel wählen werden. Und die glauben ja sowieso, dass wir gegen die Regierung stimmen. So, also da hat sich, glaube ich, schon auch was aufgebaut in dieser Richtung. Und ganz grundsätzlich ist das Problem vieler jungen Menschen in Italien, dass sie einfach keine Zukunftsperspektive haben, weil es wahnsinnig schwer ist, einen Job zu finden, mit dem man so gut verdient, dass man wenigstens ausziehen kann und sich irgendwie ein Leben aufbauen kann, auf eigenen Füßen stehen kann, weil man sich von befristeten Job zum befristeten Job hangelt, weil der Verdienst einfach sehr, sehr niedrig ist für Leute, die jetzt neu einsteigen im Vergleich auch zu den Lebenshaltungskosten. Das heißt, wenn man jetzt das Glück hat und hat Eltern, Großeltern, die in irgendeiner schönen Stadt irgendwie eine Wohnung oder zwei oder drei besitzen, dann hat man irgendwie ganz gute Chancen. Aber wenn nicht und wenn man sich eben für die Arbeit, für Studium eben auch irgendwie bewegen muss, also mobil sein muss, dann hat man wirklich ein Problem. Und diese Perspektivlosigkeit, die es in Italien schon lange gibt für die junge Generation, die hat, denke ich, auch dazu geführt, dass es eine große Unzufriedenheit gibt, auch in dieser Altersgruppe.
Jetzt gab es ja nicht nur Menschen, die diese Reform ablehnten, also das ist ja relativ knapp ausgegangen, ne? 53, noch was Prozent, also fast 54% Ablehnung, heißt aber, fast die andere Hälfte ist eigentlich dafür. Wo finden sich denn die Anhänger?
Die Anhänger finden sich, denke ich, in der Kernwählerschaft von Meloni und überhaupt ihrer Koalition. Ich habe da gestern mit einem Politikwissenschaftler auch mal kurz drüber gesprochen und er hat mir erklärt, wenn man sieht, wie viele Menschen also wirklich gewählt haben und wie sich das verteilt hat, also in den Zahlen, also in den WählerInnenzahlen, dass man sieht, dass in etwa so viele Menschen für diese Reform gestimmt haben, wie eben auch bei den letzten Parlamentswahlen für eine Partei aus dieser Koalition gestimmt haben. Und bei den Gegnern haben wahrscheinlich auch diese Menschen, die sowieso auch schon bei der letzten Parlamentswahl dagegen gestimmt haben, haben auch wieder bei dieser Reform eben gegen das, was die Regierung will, gestimmt und zusätzlich eben auch noch die Nichtwähler. Und das sind Menschen, die auch oft unzufrieden sind, aber die eben merken, dass jetzt einfach mehr Stabilität in Italien herrscht, weil normalerweise sind ja die Regierungen haben ständig gewechselt und dass eine Regierung sich so lange wie Melonis Regierung jetzt im Sattel hält, das ist sehr, sehr unüblich. Die eben hoffen, dass eine starke Hand in Italien dazu führt, dass es Italien auch langfristig besser geht. Die hoffen auch ein bisschen, dass Italien wieder wer wird in Europa und in der Welt. Also diese Ideen, die wir ja auch aus ganz, ganz anderem Kontext und auch in anderen Ländern kennen, die sind da auch sehr verbreitet.
Giorgia Meloni ist seit bald 3,5 Jahren schon Ministerpräsidentin Italiens und jetzt hat sie diese Niederlage kassiert in dieser Abstimmung. Was bedeutet das politisch für sie?
Ich denke, dass sie vor allem jetzt mal ihr weiteres Reformprogramm so ein bisschen auf Eis legen wird. Weil ich denke, für sie war diese Justizreform so eine Art Stimmungstest. So, wie weit kann ich gehen? Was machen die ItalienerInnen jetzt irgendwie mit und was machen sie nicht mit? Weil sie hat noch weitere Reformen geplant. Zum Beispiel hätte sie gerne, dass der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin in Zukunft vom Volk gewählt wird. Und sie würde auch gerne das Wahlrecht ändern. Und Kritiker sagen auf jeden Fall, dass das bedeuten würde, dass natürlich es mehr auf ihre Person zugeschnitten ist, das politische System, und dieses Wahlrecht auch ihre Partei eigentlich einen großen Vorteil bringen würde. Und ganz grundsätzlich ist es auch für Politikwissenschaftler, auch Staatsrechtler, mit denen ich gesprochen habe, wäre das auch so ein Schritt wirklich in Richtung des autoritäreren Systems. Vielleicht nicht ganz so krass wie jetzt Ungarn unter Orbán, aber schon könnte es in diese Richtung gehen, wenn man das eben, sag ich mal, ausnutzt. Und diese Reformen, die wird sie jetzt erstmal nicht durchziehen, glaube ich, sondern sie wird jetzt erstmal warten, das auf Eis legen und dann erstmal abwarten, was bei der nächsten Parlamentswahl rauskommt, weil das muss man auch nochmal sagen, dass sich jetzt die Italienerinnen und Italiener gegen diese Reform entschieden haben, bedeutet nicht, dass Meloni jetzt keine Chance mehr hat bei der nächsten Parlamentswahl. Also ihre Partei ist immer noch in Umfragen die stärkste Partei. Es wurden hier nicht Wähler mobilisiert, aber die werden bei den nächsten Parlamentswahlen wahrscheinlich auch nicht wieder irgendwie zur Wahl gehen. Da kann es durchaus sein, dass sogar momentan relativ wahrscheinlich, dass diese Koalition, die es jetzt gibt, diese Rechte dann weitermachen könnte.
Und die Wahl ist ja erst 2027, habe ich das richtig im Kopf?
Die Wahl ist 2027. Es gibt natürlich jetzt auch so Überlegungen, wird sie die Wahl vorziehen? Wie wird das jetzt laufen? Also ich glaube dass sie jetzt gerade freiwillig die Wahl vorzieht mit dieser Niederlage so im Nacken. Was aber mal überlegt worden ist und was ich mir, also schon jetzt vor dieser Abstimmung, was ich mir gut vorstellen kann, dass sie die Wahl nicht wie eigentlich geplant im Herbst abhalten, sondern schon im Frühjahr bzw. im Frühsommer, einfach weil eine neue Regierung oder die alte dann mehr Zeit hätte, um einfach den Haushalt zu verabschieden. Weil das war, als eben Meloni jetzt gewählt wurde, echt stressig. Und ich glaube, das wollen sie sich nicht nochmal antun.
Kehren wir noch einmal abschließend, Lisa, nochmal zur italienischen Justiz zurück. Du weißt viel mehr darüber, über die Arbeitsfähigkeit und die Funktionsweise der italienischen Justiz. Ich habe gelesen, dass es sich unter anderem dadurch auszeichnet, und es ist auch ein Kritikpunkt, dass es sehr, sehr lange dauert, auch im Vergleich zu anderen Ländern, bis die Justiz zu Urteilen kommt. Also sie arbeitet sehr langsam, könnte man auch in einem Satz sagen. Dabei bleibt es oder gibt es für dieses Problem auch Lösungsansätze in Italien?
Also ich glaube nicht, dass sich an diesem Problem jetzt durch die Reform, die jetzt nicht durchgekommen ist, was geändert hätte. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass die Justiz in Italien unbedingt reformiert werden müsste. Zum einen, weil die Verfahren so lange dauern. Zum anderen, weil es auch so Verjährungsregeln gibt, die es wahrscheinlicher machen, dass Delikte verjähren, obwohl schon ein Prozess eigentlich eröffnet wurde, obwohl schon eigentlich ein Prozess angefangen hat. Und das gibt es auch in Deutschland in manchen Situationen, aber in Italien ist es wahrscheinlicher und deswegen werden so Prozesse auch absichtlich dann verschleppt und es dauert alles noch viel länger. Und da müsste man mal grundsätzlich ran. Aber da hat sich noch keine Regierung herangetraut. Und das ist egal, ob eine Linke oder eine Rechte oder der Mitte oder es ist eigentlich wurscht, welche Zuschreibung man da nimmt. Das hat bis jetzt noch keiner, ist noch keiner
warum,
so richtig angegangen.
Warum traut sich auch die Regierung Meloni da nicht ran?
Also die Regierung Meloni hat jetzt gesagt, mit dieser Reform trauen sie sich ran. Sie machen das.
Okay.
Ich glaube nicht, dass
sich
da was geändert
hätte. Jetzt haben sie
einen
Grund zu sagen, machen wir jetzt nichts mehr.
Könnte man so sehen, ja.
Aber warum scheitern alle Reformbemühungen an diesem Justizsystem?
Ich habe mich das schon ganz oft gefragt. Ich habe auch schon mehrere Menschen gefragt, ob sie mir das erklären können. Aber mir hat das bis jetzt noch keiner so erklärt, dass ich sagen würde, okay, das habe ich jetzt verstanden und da kann ich mitgehen. Also es ging hin bis zu, also die wollen es sich nicht mit Richtern oder Staatsanwälten verderben. Es gibt zu viele Menschen, die selber Juristen sind, die in der Justiz sitzen. Es ist zu kompliziert, bis hin zu irgendwelchen Mafia-Vorwürfen. Ich habe noch keine richtige Lösung, noch keinen richtigen Grund dafür gefunden. Sollte ich ihn finden, dann müssen wir unbedingt nochmal sprechen.
Dann melde dich gerne. Lisa Weiß, ganz herzlichen Dank für alle gelösten Rätsel, die wir haben heute lösen können aus Rom.
Sehr gern.
Die Bundesrepublik, die alte, westdeutsche, die mit der Hauptstadt Bonn, die wurde ja 1949 gegründet. Aber heute feiert das Auswärtige Amt, also das Außenministerium Deutschlands, sein 75-jähriges Bestehen. Warum ist das Auswärtige Amt 2 Jahre jünger als die Bundesrepublik? Die kurze Antwort lautet, die Westalliierten erlaubten es einfach nicht früher. Und auch interessant ist, der erste Außenminister dieses Auswärtigen Amtes wurde Konrad Adenauer, der war zu dem Zeitpunkt schon Bundeskanzler 2 Jahre lang, hatte dann also 2 Jobs innerhalb seiner Regierung inne. So wollte er sicherstellen, dass die politischen Linien des Auswärtigen Amtes denen des Bundeskanzleramtes damals entsprachen, Anfang der 50er Jahre. Sein Ziel auch, Adenauers Ziel auch, es sollte mehr außenpolitischen Spielraum geben für die junge Bundesrepublik. Jetzt spulen wir vor zum heutigen Tag, März 2026. Und die Frage von eben, die stellt sich ja längst wieder. Wie groß ist heute noch der außenpolitische Spielraum der Bundesrepublik? Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident der aktuelle, der hält am Völkerrecht und dessen Geltung fest.
Das Völkerrecht ist kein alter Handschuh, den wir abstreifen sollten, wenn andere es tun.
Steinmeier heute in Berlin im Auswärtigen Amt. Er kennt dieses Ministerium sehr gut. Er war selbst 8 Jahre lang Ministeriumschef. Und Markus Pindur analysiert in unserem Hauptstadtstudio Außen- und Sicherheitspolitik schon seit etlichen Jahren. Markus, Steinmeier findet den Krieg gegen den Iran also völkerrechtswidrig und er hat das verhältnismäßig unverschwurbelt, gerade raus so gesagt. Ist das überhaupt relevant, wenn das deutsche Staatsoberhaupt so etwas so findet?
Das deutsche Staatsoberhaupt ist in seinen Rechten begrenzt. Es ist ein repräsentatives Amt, das wissen auch unsere Partner und im Ausland. Und ich glaube, deshalb ist das im globalen Maßstab nicht so relevant. Ich glaube kaum, dass das deutsche Staatsoberhaupt so relevant eingestuft wird. Die Richtlinien der Politik, das wissen auch alle, bestimmt der Bundeskanzler, in diesem Fall Friedrich Merz. Und der hat sich bekanntlich mit einer abschließenden völkerrechtlichen Wertung dieses Krieges zurückgehalten, also des Krieges gegen den Iran. Und obwohl viele in Deutschland die Einordnung dieses Krieges als völkerrechtswidrig teilen würden, gibt es auch noch andere Meinungen, die sagen, das kann man angesichts der Bedrohung, die seit langem vom Iran ausging, auch rechtfertigen. Aber Steinmeiers Rede war auch weniger auf die völkerrechtliche Einordnung des Irankrieges fixiert als auf die Beschreibung der neuen strategischen Lage Deutschlands.
Und darauf kommen wir auch noch zu sprechen, ne, in unserem Gespräch. Nochmal kurz bei dem Element Iran oder bei dem Aspekt Iran, wenn wir dabei nochmal bleiben. Steinmeier hat diesen Krieg einen verhängnisvollen Fehler genannt. Wie hat er das begründet?
Also er hat gesagt, man hätte das vermeiden können, diesen Krieg. Er hat Bezug genommen auf das Abkommen, das man mit dem Iran geschlossen hat 2015, das er ja mitverhandelt hat. Und er hat gesagt auch, es habe keine imminente Bedrohung der USA gegeben durch den Iran. Was Steinmeier da nicht erwähnt, ist natürlich die jahrzehntelange Bedrohung Israels. Also Israel kam in dieser Rede überhaupt nicht vor. Was er nicht erwähnt, sind die 400 Kilo plus X hoch angereicherten Urans, das das iranische Regime gehortet hat. Die Warnungen der Internationalen Atomenergiebehörde und der Bau von immer weiterreichenden Trägerwaffen, also Raketen, durch den Iran, das haben wir ja gestern gesehen, Raketen bis zu 4000 Kilometern Reichweite. Die könnten auch Paris oder Berlin bedrohen.
Nun heißt ja verhängnisvoll vermutlich, dass selbst wenn der Krieg jetzt heute Abend enden würde, was er nicht tun wird, dann bleibt was Negatives. Dann bleibt das. Worin besteht das Verhängnis, laut Steinmeier?
Das kann ich nicht erkennen. Ich kann nur sagen, tatsächlich, dass die Raketen und die Raketenproduktionsstätten zerstört werden, das ist ein sehr wichtiger Schritt. Das macht die Welt für ein paar Jahre jedenfalls sicherer. Und den Iran und seine militärischen Fähigkeiten zu dezimieren, halte ich auch für unausweichlich, weil nicht zu erkennen war, dass die Mullahs irgendeinen Sinn für Kompromiss in der Hinsicht gehabt haben. Und das ist jetzt schon seit Jahrzehnten so. Das Problem ist ja uralt. Und irgendwann lief das auf einen militärischen Konflikt hinaus. Man kann sich sehr wohl darüber streiten, ob Donald Trump sich wirklich Gedanken darüber gemacht hat, wie dieser Krieg geführt werden müsste und unter welchen Bedingungen oder ob dieser Krieg gut vorbereitet war. Das war alles chaotisch und Donald Trump-Style. Und da waren auch viele Fehlkalkulationen im Spiel. Aber ich sag mal so, irgendwann lief es auf diese Konfrontation hinaus.
Wenn Steinmeier das so einordnet, wie er es einordnet, nämlich als völkerrechtswidrig, da sagst du, da gibt es ja dann auch Gegenstimmen tatsächlich. Diese Diskussion über die Völkerrechtswidrigkeit, ja oder nein, die lässt sich wahrscheinlich, Markus, unendlich führen, oder? Das liegt doch daran, dass es einfach keinen Richter gibt, der das dann sozusagen, der oder die, das entscheiden würde.
Also normalerweise würde man sagen, und sagt die UNO-Charta, müsste das der Sicherheitsrat entscheiden oder hätte zumindest ein großes Wort, da mitzureden. Aber der Sicherheitsrat ist blockiert. China blockiert jedes Veto gegen den Iran, Russland ebenso. Die betrachten sich als Verbündete. Und da passiert erstmal nichts. Und dann gibt es völkerrechtlich dann das Recht, sich zu verteidigen. Und dann gibt es natürlich eine politische Interpretation. Wie stark ist jemand bedroht? Und da kann man dann argumentieren, nun ja, die Iraner haben es immer wieder angekündigt. Die Iraner haben die Trägerwaffen gebaut. Die Iraner haben 400 Kilo Uran, hochangereichertes, gehortet. Wie lange will man warten? Will man warten, bis die Raketen betankt werden? Wie zumutbar ist das? Und die Absicht des Iran, Israel zu vernichten, ist mehr als deutlich immer wieder geäußert worden. Und man muss natürlich auch sagen, für Israel ist es die verhängnisvolle Situation. Da genügt eine Nuklearbombe, um dieses Land zu vernichten, weil es so klein ist.
Du hast es gesagt, Steinmeier äußert sich in die eine Richtung. Die Bundesregierung, Kanzler Friedrich Merz, von denen haben wir in den vergangenen Wochen ganz andere Formulierungen, vorsichtigere Formulierungen gehört. Jetzt war es ja heute eine Veranstaltung, 75 Jahre Auswärtiges Amt. Der aktuelle Amtsinhaber, der aktuelle Außenminister, Johann Wadephul von der CDU, der war auch da, hat auch was gesagt vorne am Rednerpult. Er hat sich so geäußert, dass es dabei bleibt, dass er sich sehr vorsichtig dazu äußert.
Ja, das hat er getan. Er hat sich also genau auf der Linie mit Merz auch zurückgehalten, da eine abschließende völkerrechtliche Bewertung oder auch politische Bewertung dieses Krieges zu äußern. Er hat im Gegenteil darauf hingewiesen, dass die USA und die Partnerschaft mit den USA über Jahrzehnte die Stabilität der Bundesrepublik, die Sicherheit der Bundesrepublik gewährleistet hat, dass die USA uns bei der Wiedervereinigung unterstützt haben zum Beispiel. Und während Steinmeier ganz klar betonte, das sei also seines Erachtens ein Bruch, der nicht wieder zu kitten sei auf Seiten der USA, und er setzte das auch in den Kontext mit Russland, also gegenüber Russland könne man auch nur gegen Russland in Zukunft, nicht mit Russland, seine Sicherheit organisieren. Das war also, sag ich mal, deutlich und sehr viel undiplomatischer, als Johann Wadephul das getan hat.
Geht das überhaupt anders für einen amtierenden Außenminister, also als Chef eines Ministeriums, einer Behörde, die sinngemäß mit allen ja reden können muss in der Welt, egal wo sie ideologisch stehen?
Da sprechen Sie ein Thema an, was genau richtig ist. Also das sind natürlich völlig unterschiedliche Rollen, das muss man auch sagen. Also der Außenminister ist in ganz anderen Zwängen, als es der Bundespräsident ist. Aber es ist auch zumindest erstaunlich, dass ein amtierender Bundespräsident eine so, ich sag mal, harte Gegenposition zu dem einnimmt, was die Bundesregierung vertritt. Das muss man wirklich sagen. Da schöpft Steinmeier zumindest das Amt, die Befugnisse seines Amtes sehr, sehr weitgehend aus.
Und es ist ja interessant auch, dass Frank-Walter Steinmeier ja alles Mögliche schon war in seiner Karriere, aber unter anderem, und das ist ein ganz wichtiger Abschnitt in seiner Biografie, war er ja 8 Jahre lang an der Stelle, an der Johann Wadephul heute ist. In 2 verschiedenen Amtszeiten unter einer Kanzlerin Merkel war er jeweils 4 Jahre lang Außenminister. SPD-Mitglied war er auch damals schon. Und würdest du sagen, er hat sich sehr gewandelt seit dieser Zeit?
Das kann ich nicht erkennen. Da fehlt auch die Selbstkritik bei ihm. Da muss man ganz klar sagen, es gibt eben ein klar erkennbares außenpolitisches Interesse dieses Mannes an der Spitze unserer Bundesrepublik. Das ist ganz klar, das interessiert ihn, es bewegt ihn. Das merkt man auch, da ist er engagiert. Das ist vollkommen klar. Aber diese Aussage zum Beispiel, Europa müsse seine Sicherheit gegen Russland, nicht mit Russland organisieren, Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist zwar eine Selbstverständlichkeit mittlerweile, aber das sagte eben Steinmeier, der jahrelang der Architekt und Ausführende einer eben völlig gescheiterten Russlandpolitik war. Und da hätten sich doch viele gerade an seiner alten Wirkungsstätte ein paar ehrliche Worte der Selbstkritik gewünscht.
Nur ist aber ja so, dass nicht Steinmeier seine eigene Politik hat scheitern lassen, sondern Wladimir Putin hat die deutsche Russlandpolitik scheitern lassen.
Selbstverständlich ist Putin der treibende Akteur, aber Steinmeier hat sich jahrelang auf eine Beschwichtigungspolitik gegenüber Russland festgelegt. Er hat ja sehenden Auges erkannt, dass die Verträge, die Vereinbarungen, die geschlossen wurden, Minsk I und Minsk II, von den Russen nicht eingehalten wurden. Und das war schon ein Makel dieser Politik, die auch ganz klar im Verein, auch mit der ehemaligen Kanzlerin Merkel, die dann den Nord Stream 2-Vertrag noch nach der Okkupation der Krim unterschrieben hat. Das war natürlich eine Politik, die Putin auch ermuntert hatte. Und das muss man ganz klar sagen, da wurden nicht rechtzeitig die richtigen Zeichen gesetzt.
Mhm. Markus, 75 Jahre Auswärtiges Amt haben wir und wir haben jetzt gesprochen über Friedrich Merz, über Steinmeier, über Wadephul. Ich erinnere mich noch, als die, und jetzt schauen wir nicht auf 75 Jahre Außenpolitik, sondern vielleicht nur auf das vergangene Jahr, also seit die neue Bundesregierung im Amt ist. Damals war erklärtes Ziel der Union, wir wollen den Kanzler stellen, Friedrich Merz, unstrittig. Wir wollen aber auch das Auswärtige Amt besetzen mit einem CDU-Mann, mit Johann Wadephul. Außenpolitik aus einem Guss, das war das Ziel, also dass sich Auswärtiges Amt und Kanzleramt eng absprechen. In einer Partei sind und irgendwie dieselbe Tonlage treffen. Ist das gelungen?
Wie man auch das immer sieht, muss man ganz klar sagen, Außenminister Wadephul orientiert sich sehr an dem, was der Kanzler vorgibt. Das hindert ihn ein wenig daran, ein eigenes, kantiges Profil zu entwickeln. Aber das ist genau ja auch nicht beabsichtigt. Also ich habe es ganz zu Anfang gesagt, die Richtlinien der Außenpolitik bestimmt der Bundeskanzler. Und das ist umso mehr der Fall, wenn man sich anschaut, dass das Außenministerium von einem CDU-Politiker besetzt wird und das Kanzleramt eben auch. Ob das gelungen ist, ich kann das nicht wirklich in jedem Einzelfall bewerten. Aber man muss schon sagen, es hat jedenfalls relativ wenig Reibereien gegeben, die öffentlich geworden sind.
Und in der, wenn wir ein bisschen rauszoomen, in der Außenwahrnehmung, wie steht es um Deutschlands Rolle, Deutschlands Einfluss vielleicht auch von Deutschlands Diplomaten, Deutschlands Diplomatie in dieser Welt, in der die Großmächte, mal salopp gesagt, machen, was sie wollen?
Also die Erwartungen unserer Partner sind deutlich höher als das, was wir derzeit schon leisten können. Das muss man ganz klar sagen. Das gilt für die militärische Sicherheit. Die muss jetzt ganz im Vordergrund stehen, weil zum ersten Mal seit 1945 ein offener Landkrieg geführt wird auf europäischem Boden. Und unsere Partner verlassen sich darauf und schauen auch ein wenig, was wir denn eigentlich machen. Und ein polnischer Außenminister hat mal gesagt, er fürchtet weniger, wenn die Deutschen etwas tun, als wenn sie nichts tun. Also da muss man ganz klar sagen, und sieht man auch, die Erwartungen sind doch deutlich höher als das, was wir im Moment noch leisten können. Wir haben aber, ich sag mal so, im Verein mit unseren europäischen Partnern alle Mittel an der Hand, um tatsächlich uns in dieser Welt behaupten zu können. Das hat man auch in einer Konfrontation mit Donald Trump gesehen, als die Europäer sich gemeinschaftlich dagegen gewehrt hatten, dass er dieses Grönland-Projekt vorantrieb. Da muss man ganz klar sagen, wir haben diese Mittel an der Hand und in Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern können wir vieles bewältigen, sagen wir es mal so. Ob das jetzt im Einzelfall schnell genug geht, da kann man immer Zweifel dran haben, aber wir können es, wenn wir wollen.
Markus, danke dir auch heute für deine Einschätzung.
Gerne.
Die Volksabstimmung in Italien und der Spielraum der deutschen Außenpolitik, das waren und sind unsere beiden Themen heute. Feedback wie immer willkommen an dertag@deutschlandfunk.de. www.tagesschau.de. In der Redaktion dieser Folge war Silvia Engels. Ich bin Thilko Gries. Wir danken euch fürs Hören. Tschüss.